Es gibt wohl kaum eine Frage in unserer Gemeinde, die so kontrovers gedacht, geglaubt, diskutiert wird wie diese. Wie viel darf, wie viel soll, wie viel muss ich mich in die Angelegenheiten von Brüdern und Schwestern einmischen? Was geht es mich an, was der andere tut? Was geht es dich an, was ich tue? Die Meinungen gehen weit auseinander. Auf der einen Seite, jeder ist für sich selbst verantwortlich und weiß am besten, was gut für ihn ist. Jeder muss auf sein eigenes Gewissen und sein Innerstes hören. Er oder sie muss im Einklang mit sich sein. Misch dich nicht ein, würden diese Leute sagen. Es geht dich nichts an. Am anderen Ende der verschiedenen Standpunkte hören wir, als Gemeindeglieder tragen wir Verantwortung füreinander. Wir haben uns nicht nur gegenseitig zu helfen, zum Beispiel in Notsituationen, sondern auch zu ermahnen. Wenn wir merken, dass ein Bruder, eine Schwester falsche Wege geht, wenn er oder sie in Sünde lebt, misch dich ruhig ein, würden diese Leute sagen. Gut, werden die Dritten sagen. Es mag ja stimmen, dass wir aufeinander Acht haben sollen und dafür sorgen, dass nicht jemand blind in die Irre läuft. Aber die Gefahr, dass wir einander so sehr verletzen, ist so groß, dass wir lieber davon Abstand nehmen, einander zu ermahnen. Lasst uns lieber versuchen, irgendwie harmonisch miteinander auszukommen und einander in Liebe zu ertragen. Das Problem ist nicht neu. Jesus scheint schon gewusst zu haben, wie heikel dieses Thema ist, sonst hätten Matthäus und Lukas uns nicht diese Worte von ihm überliefert. Ich lese Matthäus 7, Vers 1 bis 5 aus der Einheitsübersetzung. Vom Richten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, und dabei steckt in deinem Auge ein Balken, du Heuchler? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Der Text ist uns im Zusammenhang mit der Bergpredigt überliefert und wir tun gut daran zu fragen, in welchem Kontext wir uns hier befinden. Die sogenannte Bergpredigt wird, wie viele Texte der Bibel, von den unterschiedlichen Theologen und Kirchen sehr unterschiedlich gelesen und gedeutet. Ich schließe mich in meiner Auslegung dem täuferischen Verständnis der Schrift an. Demzufolge geht es in Kapitel 5 bis 7 bei Matthäus um das Leben im Reich Gottes, um die Maßstäbe, die im Königreich Jesu Christi gelten, nicht um irgendeine Weltordnung oder ein Grundgesetz in einem irdischen Staat. Es ist sozusagen das Programm, das Jesus für die von ihm ins Leben gerufene Bewegung unter den Menschen verwirklichen möchte. Vermutlich ist es nicht eine Rede, die Jesus so gehalten hat, in dieser Form, sondern die sowohl von Matthäus als auch von Lukas zu einer unterschiedlichen Komposition zusammengefügt wurde. Aber es sind die Lehren Jesu. Unmittelbar vor der Bergpredigt berichten Matthäus und Lukas übereinstimmend von der Berufung der 12 Jünger, der 12 Männer, die später seine Apostel sind und die die erste Gemeinde gegründet haben, die bis heute lebt. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Und danach folgt dann der Inhalt der Bergpredigt. Und das, was dann kommt, ist keine lasche und langweilige Zusammenstellung von moralischen Ansprüchen, sondern eine Herausforderung zur Umkehr, zum radikalen Umdenken, zur Nachfolge Jesu. Da gelten Grundsätze, die nicht unserem menschlichen Wesen entspringen, sondern die die Jünger Jesu nur in einer gelebten Weggemeinschaft lernen können. Am Schluss der Bergpredigt heißt es, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Um welche Lebensbereiche geht es denn in der Bergpredigt? Worum geht es, wenn wir vom Leben im Reich Gottes sprechen? Es sind ganz elementare Bereiche, die unser ganzes Leben umfassen. Es geht um Nächstenliebe, um Feindesliebe, um den Umgang miteinander, um Verletzung und Versöhnung. Es geht um Vergebung, um Wahrhaftigkeit, um Sexualität und Ehe, um den Umgang mit Geld und das Verhältnis zum Besitz. Es geht um echte und geheuchelte Frömmigkeit und noch um andere Themen. Wenn wir uns alle diese Bereiche im Einzelnen anschauen, dann bleibt Jesus mit seiner Ethik nicht an der Oberfläche menschlichen Verhaltens stehen, sondern er geht an die Wurzel unseres menschlichen Wesens. So sagt er zum Beispiel über das Töten: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Auf dem Hintergrund dieser radikalen Botschaft müssen wir unseren Text betrachten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus muss geahnt haben, dass seine Herausforderungen dazu verführen, zuerst mal das Augenmerk auf den Nächsten zu richten und zu schauen, ob er alle diese Herausforderungen annimmt und lebt. Ja, es bestand damals und auch heute die Gefahr, dass die Jünger ebenso wie wir heute zuerst mal uns anschicken, um über andere Gericht zu halten. Aber worum geht es genau in unserem Text? Ich lese ihn noch einmal aus der Guten Nachricht. Nicht urteilen, nicht verurteilen. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf mich, auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Verbietet uns dieser Text jede Form von Beurteilung oder von Urteilsbildung? Das würde an unserer Lebenswirklichkeit vorbeigehen. Jede und jeder von uns bildet unbewusst oder bewusst ständig Urteile über sich selbst und über andere. Diese Urteile entstehen aus unserer Prägung. Wir brauchen sie, um uns in der Welt zurechtzufinden, um eine Orientierung zu haben. Solange uns diese Urteile nicht bewusst sind, begleiten sie uns als Vorurteile in unserem alltäglichen Leben und bestimmen unsere Entscheidungen mehr, als uns vielleicht lieb ist. Richten ist aber mehr als Urteilen. Es ist das Ver- und Aburteilen des anderen. Richten über den anderen heißt, über ihn zu Gericht sitzen. Unser Text zeigt, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, welchen Maßstab ich dabei anlege. Bin ich das Maß aller Dinge? Bestimme ich, was gut und böse ist? Machen wir uns klar, der von uns angelegte Maßstab wird von Gott auch auf uns angewendet. So wie wir einen anderen beurteilen, verurteilen, richten, so wird Gott uns beurteilen und verurteilen. Verurteilen hat etwas mit dem ausgestreckten Zeigefinger zu tun. Indem ich ihn auf andere richte, zeigen drei Finger auf mich. Schon lange vor den Erkenntnissen der modernen Psychologie wurden hier formuliert, was uns Menschen, vor allem jene dunklen Seiten in uns, beim anderen auffallen und ärgern, mit denen wir uns selbst nicht ausgesöhnt haben. Hermann Hesse, ich zitiere ihn jetzt auch, drückt es so aus: Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bilde etwas, was in uns selber ist. Was nicht in uns selber ist, regt uns nicht auf. In der Psychologie nennt man das heute Projektion. Ich projiziere das, was in mir ist, auf den anderen. Bedeutet nun dieser Text, dass jede Art, einander wahrzunehmen und zu beurteilen, dass wir das unterlassen sollen? Das kann nicht sein. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus sein Programm seiner Jüngergemeinschaft auf den Weg gegeben hat und nicht nur dem Einzelnen allein, dann kann es auch nicht sein, dass wir einander nicht wahrnehmen. Es kann auch nicht sein, dass wir uns nicht gegenseitig helfen, den Weg mit Jesus zu gehen, Nachfolge zu lernen, einzuüben. Wie können wir als einzelne reife Persönlichkeiten werden, wenn wir niemals den Spiegel vorgehalten bekommen, niemals von unseren Geschwistern korrigiert werden dürfen? Nein, das ist sicher nicht gemeint. Aber auf unserem gemeinsamen Weg in der neuen Welt Gottes, die Jesus begründet hat, sind einige Bedingungen oder Kriterien zu erfüllen. Ich habe sie aus diesen Texten in Matthäus und Lukas so für mich zusammengestellt. Erstens, aus dem Paralleltext im Lukas-Evangelium entnehmen wir, in welcher Grundhaltung wir einander begegnen und miteinander reden sollen. Unmittelbar vor diesem Text lesen wir: Seid barmherzig, wie auch euer Vater ist. Barmherzigkeit, wie auch euer Vater. Das ist die Grundhaltung und das ist auch der Maßstab für all unser Beurteilen. Nicht unsere Gesetze, nicht unsere Prägungen, nicht unsere Vorurteile, sondern die von Jesus gesetzten Maßstäbe, die sehr konzentriert und sehr konkret in der Bergpredigt dargestellt sind. Die sollen gelten. Gott ist unser alleiniger Richter, ist die zweite These. Ihm bleibt es vorbehalten, zu richten die Lebendigen und die Toten. Der wiederkommende Herr, Christus, hat das letzte Wort. Er ist der Herr und Kyrios, die letzte Autorität. Wir müssen den jüngsten Tag nicht vorwegnehmen. Das dritte, das von Jesus angewandte Bild vom Splitter und Balken spricht eine sehr deutliche Sprache. Bevor du dich auf den Weg machst, um deinen Bruder, deine Schwester zu ermahnen, mach dir bewusst, ob du wirklich gut sehen kannst. Ein Balken in deinem Auge macht dich blind. Du bist unfähig, aus dem Auge deines Nächsten einen Splitter zu entfernen. Welch diffizile Aufgabe, welch schmerzvoller Vorgang. Nur mit höchstem Feingefühl kannst du dir einen solchen Liebesdienst zumuten. Dieses so drastische und übertriebene Bild macht deutlich, wie sensibel wir miteinander umgehen müssen, wenn wir uns gegenseitig in der Nachfolge Jesu helfen wollen. Es geht nicht um Zurechtweisung, es geht um den geschwisterlichen Dienst, den Samaritaner, der uns hilft, wenn wir unter die Räuber gefallen sind. Eigentlich wäre es doch lieblos, wenn uns unser Bruder oder unsere Schwester nicht interessieren würden, wenn er oder sie, aus welchen Gründen auch immer, ins Abseits geraten ist, den Weg mit Jesus nicht mehr erkennt und nicht mehr lebt. Das vierte, das Bild vom Splitter und Balken macht aber auch deutlich, dass ein Fehlverhalten bei einem anderen, ein Splitter in seinem Auge, in unserem eigenen Auge wie ein Balken wirkt. Nehmen wir einen Bleistift, halten ihn direkt vor unsere Augen. Er ist so groß, dass mein ganzes Blickfeld verdeckt wird. Halten wir ihn von uns entfernt, bleibt die Sache für uns noch sehr überschaubar. Jesus spricht ein hartes Urteil über den, der einem anderen zurechthelfen will und sich selbst nicht wahrnimmt, wie Jesus ihn beurteilt. Du Heuchler oder scheinheilig seid ihr. Fünftens, am Ende unseres kurzen Textabschnittes heißt es nicht, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann kümmere dich nicht mehr um deinen Bruder, sondern dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Merken wir, wie vorsichtig das beschrieben ist? Versuchen, das heißt, das ist viel Mühe, viel genaues Hinschauen, viel Zeit zum Zuhören. Was bewegt den anderen? Was ist ihm wichtig? Wie legt er die Schrift aus? Wie lege ich sie aus? Gibt es Annäherungen, Übereinstimmungen? Von Jesus ist die Aussage überliefert, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist keine Beschreibung für eine Gebetsversammlung, obwohl wir sie immer in diesem Zusammenhang zitieren. Das lesen wir im Zusammenhang von Matthäus 18, wo es um Binden und Lösen von Sünden geht. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Wo ihr übereinkommt, was Jesus zu den Anliegen sagt, dann habt ihr einen Bruder oder eine Schwester gewonnen und Gott wird euer Gebet erhören. Als sechstes, das Bild vom Splitter macht auch noch etwas anderes deutlich. Gegenseitige Korrektur unter Geschwistern ist ein schmerzhafter Prozess. Wer könnte schon einen Splitter aus einem Auge entfernen, ohne dass es dem anderen wehtut? Wer schmerzfrei durchs Leben gehen will, ohne Verletzungen, der muss sich unberührbar machen. Der muss sagen, lass mich in Ruhe, Ich will allein für mich sein. Ich will nicht mit anderen zusammen lernen, den Weg Jesu zu gehen, den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit. Und auch das ist wahr. Liebe ohne Wahrheit ist Sentimentalität. Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Es geht im Reich Gottes um echt gelebte Beziehung zu Gott und zueinander. Und als siebtes und letztes, Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu spiegeln. In ihm erkennen wir, wer Gott ist. Und zugleich ist er der Spiegel für uns. In seiner Gegenwart, in seinem Angesicht erkennen wir, wer wir wirklich sind. Geliebte Geschöpfe Gottes, die seinen Willen tun wollen und die sich gegenseitig helfen, diesen Weg treu zu gehen. Er hat uns dazu eingeladen. Kommt, lasst uns folgen.